Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.
Hallo, es ist wieder Zeit für Von unten, das kritische Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki 92,6. Aus dem Studio begrüßen euch heute Jonas und Tamara mit folgenden Themen. Das vergessene Trauma. Wir waren bei einer Diskussionsveranstaltung im Kärnten Museum zur aktuellen Wanderausstellung Man will uns ans Leben der Initiative Minderheiten. Die zweisprachige Schule in Klagenfurt war vor 30 Jahren ebenfalls Ziel des Bombenterrors. Wir haben mit Ilja Messner darüber gesprochen. Seine Mutter hat sich für die erste zweisprachige Schule in Kärnten-Koroschka eingesetzt. Danach, wir haben anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes mit dem Kriseninterventionsteam Steiermark gesprochen. Steffi von der Von-Unten-Redaktion hat die dort tätige Psychologin Bettina Galli-Magerl interviewt. Wir starten zunächst mit ein paar Meldungen von Jonas.
Regierungsverhandlungen in der Steiermark. FPÖ und ÖVP ebnen Weg für Koalitionen. Die FPÖ Steiermark hat entschieden, in Koalitionsverhandlungen mit der Steirischen Volkspartei ÖVP einzutreten. Das schrieb die Partei in einer Presseaussendung. Gemeinsam bekamen die beiden Parteien 62% der Stimmen. Die Korruptionsaffäre der Grazer FPÖ, bei der auch die Steirische Partei Teil der Ermittlungen ist, hat der FPÖ keineswegs geschadet. Sie haben ein Rekordergebnis erzielt. Die Grünen verurteilten in einer Presseaussendung, dass die ÖVP in eine Regierung mit der FPÖ geht. Es wäre auch auf Landesebene möglich gewesen, eine Koalition zwischen ÖVP, SPÖ und Grünen oder ÖVP, SPÖ und NEOS zu bilden. Unfall auf der neuen Tegetthoff-Brücke in Graz. Nur 3 Tage nach der Eröffnung der frisch sanierten Tegetthoff-Brücke kam es zum ersten Unfall. Ein PKW kollidierte mit einer Radfahrerin, die leicht verletzt wurde. Details zum Unfallhergang sind noch unklar. Die Brücke hat eine geänderte Verkehrsführung. Die Straßenbahnen sollen ab Ende 2025 die Strecke nutzen, so berichtete der Grazer. Krieg in Syrien, HTS und SNA, Dschihadisten unter türkischer Führung. In Syrien eskaliert der Konflikt erneut, so berichtete der Standard. Die Terrorgruppe Hayat Tahrir al-Sham, HTS, ein Ableger von Al-Qaida, marschierte in Aleppo ein. Während die Türkei unterstützte syrische Nationalarmee SNA Angriffe auf Tel Rifat vorbereitet. Beide Gruppen agieren als dschihadistische Einheiten unter türkischer Koordination, um Besatzungspläne zu fördern. Trotz ihrer Nähe zum Islamischen Staat werden die Gruppen unterschiedlich wahrgenommen. HTS gilt international als Terrorgruppe, während die SNA oft als moderate Rebellen bezeichnet werden. Dies verschleiert die von beiden begangenen Kriegsverbrechen, wie ethnische Säuberungen in Afrin seit 2018. Berichte dokumentieren Folter, sexuelle Gewalt und Plünderungen durch SNA-Kämpfer, unterstützt von der Türkei. Beobachter fordern eine klare Benennung der HTS und SNA als das, was sie sind, dschihadistisch-terroristische Organisationen. Verdacht auf Wiederbetätigung bei FPÖ-Abgeordneten. Die Wiener Staatsanwaltschaft beantragt die Auslieferung von 3 FPÖ-Abgeordneten, Norbert Nemeth, Harald Stephan und Martin Graf. Anlass ist ihre Teilnahme an einem Begräbnis, bei dem das historisch belastete SS-Lied »Wenn alle untreu werden« gesungen wurde. Die Abgeordneten waren bei der Trauerfeier für den rechtsextremen Ex-Politiker Walter Sucher, bei der auch Mitglieder der rechtsextremen identitären Bewegung anwesend waren. Die Staatsanwaltschaft will die Immunität der Politiker aufheben lassen, um Ermittlungen wegen Wiederbetätigung einzuleiten. Parallel klagen die FPÖ-Politiker den Standard, der über das Begräbnis berichtete, wegen übler Nachrede. Das Lied »Einst Hymne der SS« gilt als Symbol rechtsextremer Ideologie, wie der Standard berichtete. Trotz Verbot, Demonstration in Wien eskaliert. Laut Berichten des Standard versammelten sich am Samstag trotz Verbots bis zu 2000 Demonstrierende in Wien. Angeführt von rechtsextremen Identitären, protestierten sie gegen die Entscheidung von Bundespräsident van der Bellen, der FPÖ keine Regierungsverhandlungen zu übertragen. Nach einer Kundgebung am Heldenplatz kam es zu Angriffen auf die Polizei. Trotz starker Polizeipräsenz zog die Menge über die Ringstraße und blockierte zeitweise den Verkehr. Die Polizei sicherte Waffen und zeigte über 400 Personen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz an. Bringing you the truth in the form of
92,6. Wir kommen zum ersten Beitrag, das verdrängte Trauma. Die Wanderausstellung Man will uns ans Leben, Bomben gegen Minderheiten 1993 bis 1996 im Kärntenmuseum in Klagenfurt beleuchtet den rechtsextremen Terror, der Österreichs Minderheiten in den 90er Jahren erschütterte. Vom 20. September bis zum 24. November waren Zeugnisse der Gewalt und Videointerviews mit Betroffenen und ExpertInnen zu sehen. Diese haben die Hintergründe und Folgen dieser Taten erklärt. Die Ausstellung erinnert an die Opfer und kontextualisiert die Relevanz des Themas in der heutigen Gesellschaft und im heutigen politischen Klima. Sie wurde von der Initiative Minderheiten kuratiert. Auf der CBA könnt ihr bei den Einzelbeiträgen von unten ein Interview mit den KuratorInnen von der Eröffnung am 23. April nachhören. Die von unten Redaktion war gemeinsam mit Mariah Zimmermann von Prozessreport vor Ort und hat mit Ilja Messner gesprochen. Seine Mutter hat sich für die erste zweisprachige Schule in Klagenfurt engagiert, die ebenfalls Ziel des Bombenterrors wurde. Der Tag, an dem deine Mutter dich in die zweisprachige Schule, die es ja damals noch nicht gab, einschreiben wollte, an was erinnerst du dich von dem Tag?
Ich kann mich erinnern, dass ich damals mit meinem Großvater und meiner Mutter in die Volksschule gegangen bin zur Einschreibung und eigentlich hat alles sehr fröhlich begonnen. Wir haben ein paar Zettel ausgefüllt und es gab die Möglichkeit schon zu dieser Lehrerin gehen, die da glaube ich diese Eignungsfeststellung macht und ich habe mit der Bill geplaudert, in einem Bilderbuch hin und her geblättert und es war eigentlich alles sehr in Ordnung. Als meine Mutter und mein Großvater dann gekommen sind, um die Papiere zu übergeben, hat sich ein Gespräch entwickelt, an das ich mich jetzt im Detail nicht erinnern kann, aber ich habe gemerkt, dass ich immer ungeduldiger werde, weil ich eigentlich schon lange nach Hause wollte und in Wirklichkeit sich das für mich viel zu lang in die Länge gezogen hat und mir einigermaßen langweilig geworden ist, bis dann immer mehr Leute gekommen sind und das Gespräch immer intensiver wurde. Schließlich war es dann so, dass die Frau meines Großvaters mit mir nach Hause gegangen ist und der Tag der Einschreibung für mich damit beendet war.
Du meintest zu einem Podium, man kann deine Biografie als Anlassfall, Trauma, Lichtermeer beschreiben. War das richtig so? Oder man kann sie als Geschichte des Aufstehens und Nicht-Stehenbleibens beschreiben und damit positiver framen. Wie sah dieses Aufstehen bei dir aus und Nicht-Stehenbleiben?
Also ich habe gemeint, man kann diese Geschichte erzählen einerseits als den Anlass der Einschreibung, als die Rohrbombe war sozusagen das Ende einer langen Geschichte, wo die Einschreibung zur Schule war der Anfang und die Rohrbombe das Ende. Und man könnte diese Geschichte vom Anlassfall zur Rohrbombe als die Geschichte eines Kärntner slowenischen Traumas erzählen oder als die Geschichte eines Aufstehens, Weitergehens und niemals Stehenbleibens. Damit habe ich gemeint, dass mir vielleicht der Begriff des Traumas zu negativ geframed ist, sondern es geht darum, dass man sich eigentlich als Mensch, als vielleicht gesamte Volksgruppe, sich um seine Rechte kümmert, die Rechtsstaatlichkeit nutzt, um seine Rechte durchzustehen und sich entgegen aller Aktivitäten, die vielleicht durch eine feindliche Verwaltung, eine feindliche Politik, vielleicht sogar eine feindliche Mehrheitsgesellschaft gesetzt werden, niemals zermürben lässt, vielleicht niemals einen Keil auch in die Volksgruppe treiben lässt, sondern trotzdem versucht, seine Identität immer wieder neu zu entwickeln, zu verstärken und zu leben.
Also es hört sich auch so ein bisschen an, als hätten diese Ereignisse auch in so eine Richtung deine Biografie dann geprägt.
Das ist definitiv so, weil diese Ereignisse natürlich dazu geführt haben, dass ich selber nie in Kärnten, also ab dem 10. Lebensjahr nicht mehr in Kärnten aufgewachsen bin und mich natürlich die Frage nach meiner persönlichen Identität, die ich als Kärntner Slowene weiter lebe, auch ich bin in Salzburg zur Schule gegangen, dann ins Gymnasium und später dann in Wien habe ich studiert und bin dort jetzt mit meiner Familie und natürlich stellt sich immer die Frage, was ist sozusagen der Kern des Kärntner Slowenen-Seins in meiner Biografie und was vermittle ich meinen Kindern und wie erzähle ich die Geschichte in der Familie weiter. Und da ist für mich einfach immer ein wichtiger Teil einer Identität das, dass man sagt, ja, man hat das Erlebnis einer schwachen Minderheit vielleicht erlebt, man war einmal in der Position des Schwächeren und hat sich aber nie sozusagen der Situation ergeben, sondern ist immer für sich eingestanden und hat sich laufend weiterentwickelt. Und dass diese Geschichte Teil einer Identität ist, die weit über die Sprache, die Sprachkompetenz oder die mögliche örtliche Ansiedlung in einem Siedlungsgebiet geht, sondern dass es eine Gesamterzählung gibt, die vielleicht das Kärntner Slowenen sein, die die Identität als Minderheit ausmacht.
Du hast auch dann gemeint, dass das eigentliche Trauma gar nicht die Bombe selbst war, sondern das Trauma war, wie die Gesellschaft darauf reagiert hat, beziehungsweise was nicht aufgeklärt wurde. Kannst du das nochmal näher ausführen?
Ich glaube, das Trauma ist in Summe dieses Legitimationstrauma. Ja? Und das fängt ja bei der Schuleinschreibung an, die man nicht akzeptieren wollte. Und das hört bei dem auf, dass sich dann eine Einzelperson ermächtigt gefühlt hat, den Anlass der Gründung einer Volksschule als Triggerpunkt zu nehmen, um dann vielleicht sogar im Namen einer Mehrheitsgesellschaft Briefbomben, Rohrbomben und sonst was zu verteilen. Und dann, als das passiert ist, kommt der nächste Punkt, dass sozusagen dieser Zusammenhang zwischen den Bomben und dem Minderheitendasein zumindest versucht worden ist, von der Tapete zu bringen. Ja? Also zu verschleiern wäre vielleicht ein zu starkes Wort, aber man hat ihn einfach bewusst nicht in den Vordergrund gerückt und gegipfelt hat es dann in dieser Erzählung, dass das Ganze nur eine Einzeltat eines Verrückten ist, womit man sozusagen erst recht wieder mal ausdrückt, es war nicht das gesellschaftliche Klima, es war nicht eine feindliche Politik, ein feindliches, vielleicht mediales Umfeld, feindlich, vielleicht ein kritisches zumindest, das getriggert hat, sondern nein, es war nur die Psyche eines Einzelnen, der zufälligerweise sich irgendein Thema gesucht hat, wo er Anschläge vollzogen hat. Und damit hat man sozusagen versucht, den gesamten politischen Kontext dieser Bomben in Frage zu stellen und wieder einmal die Frage der Rechte von Kärntner Sloweninnen zu delegitimieren und deren Bedrohung vor allem zu delegitimieren.
Danke.
Das war ein Interview mit Ilja Messner. Seine Mutter hat sich für die erste zweisprachige Schule in Kärnten, Koroschka, eingesetzt, die auch vor 30 Jahren Ziel des Bombenterrors wurde. Im Laufe der nächsten Wochen werdet ihr noch eine Ausstellungsführung von Cornelia Kogoi und Gamze Ongarn von der Initiative Minderheiten hören.
It's freedom for everybody or... It's freedom for everybody or freedom for... It's freedom for everybody or freedom for nobody.
Radio Helsinki. Freies Radio auf 92,6.
Wir kommen zum zweiten Beitrag heute. Sterben ist stets ein präsentes Thema, aber nicht nur für ältere Menschen. Bei jungen Menschen tritt der Tod jedoch oft unerwartet und plötzlich ein. In solchen und anderen Fällen kommt beispielsweise das Kriseninterventionsteam zum Einsatz. Die Aufgabe? Psychosoziale Unterstützung unmittelbar nach dem Tod einer angehörigen Mitschülerin oder Partnerin. Am 5. Dezember ist der Internationale Tag des Ehrenamtes. Um einen genaueren Einblick in die umfassende ehrenamtliche Arbeit des Kriseninterventionsteams zu erhalten, hat Steffi von der Von Unten Redaktion mit der dort tätigen Psychologin Bettina Galli-Magerl gesprochen.
Wie erfährt ihr denn überhaupt, wenn ihr einen Einsatz habt?
Die Leitstelle alarmiert uns mehr oder weniger über eine neue Alarmierungs-App, die Safe Reach-App. Früher hat es SMS-Alarmierungen oder direkten Telefonkontakt zu den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die eben in Bereitschaft sind, gegeben. Das funktioniert jetzt meistens über eine App, wenn gerade keiner Bereitschaft hat, damit man möglichst viele Leute für den Einsatz erreicht. Die melden sich dann wieder bei der Leitstelle zurück und gehen mit sämtlichen Informationen, die es dann gibt, in den Einsatz.
Wenn sie dann zum Einsatz kommt, wisst ihr das schon davor, was es ist?
In den meisten Fällen zu 99% geht es natürlich darum, dass wir einen Todesfall vor Ort haben. Das heißt, wir wissen auch, ist der Verstorbene, die verstorbene Person männlich, weiblich, die Altersgruppe von der verstorbenen Person, welche Angehörigen vor Ort zu betreuen sind, heißt es, seine Eltern zu betreuen, seine Ehegatten, Ehegattinnen zu betreuen. Diese Dinge sind uns natürlich bekannt. Wir gehen ja immer zu zweit in den Einsatz, damit wir einfach mal gut starten können und je nachdem, wie viel dann vor Ort noch zu tun ist, können wir auch nachalarmieren.
Weshalb sterben die Leute? Also was sind das für Todesfälle, dass ihr da hin müsst?
Unser Wording ist plötzlich und unerwartete Todesfälle. Das kann im häuslichen Rahmen sein, aufgrund eines natürlichen Todes, der eben auch zu einer Belastung führt bei den Hinterbliebenen. Das können eben, so wie vorher gesagt, plötzlich unerwartete Todesfälle sein. Es kann aber auch sein, dass es zu Unfällen gekommen ist. Es kann sein, dass sich leider jemand das Leben genommen hat. Es können Kinder betroffen sein. Wir überbringen auch immer wieder gemeinsam mit der Polizei Todesnachrichten. Also wenn jetzt ein Todesfall außerhalb von der gewohnten Umgebung ist und den Familien eben rückwirkend die Nachricht zu überbringen ist. Hin und wieder sind wir auch konfrontiert mit der Vermisstensuche, wenn jetzt jemand abgängig ist. Und was jetzt aktuell auch wieder eher im Kommen ist, sind diese Bombendrohungen, wo Evakuierungen zu machen sind in Schulen oder Bahnhöfen, wie auch immer.
Okay, ja, das ist auf jeden Fall einiges, was ihr da abdeckt mit eurer Arbeit. Sagen wir mal, ihr kommt zu eurem Einsatz und ich weiß nicht, es gab vielleicht einen Suizid. Wie geht ihr dann weiter vor? Betreut ihr die Verbliebenen über einen längeren Zeitraum oder ist es erstmal nur so die erste Hilfe, die sozusagen, die ihr bereitstellt? Oder also wie kann man sich das vorstellen?
Die Krisenintervention ist eine psychische erste Hilfe vor Ort für die ersten Stunden nach dem Ereignis. Also es geht viel darum, die Familien oder das System dort zu stabilisieren, zu betreuen, eine erste Struktur zu geben. Was ist in den ersten Stunden zu machen? Und die Einsätze dauern zwischen 2 Stunden, 4 Stunden, hin und wieder auch länger. Langfristige Betreuung machen wir nicht. Wenn wir das Gefühl haben, die Familie braucht mehr, dann ist unsere letzte Aufgabe dort, dass wir Adressen weitergeben, wo es wirklich Anlaufstellen sind für eine längerfristige Betreuung.
Ihr habt es ja bestimmt auch ganz oft mit Leuten zu tun, die extrem schockiert sind von dem, was passiert ist. Wie geht man damit um?
Es ist immer sehr überraschend, wie handlungsfähig die Leute bleiben, aber selbstverständlich gibt es die Situation, dass jemand komplett fassungslos ist. Man versucht da zu sein und ein Stück weit Normalität wieder herstellen. Das funktioniert meistens damit, dass wir versuchen, Aufgaben gemeinsam mit der betroffenen Person zu machen, die alltäglich sind. Man bittet um ein Glas Wasser, man versucht einmal ins Gespräch zu kommen, man versucht, dass diese Person aus dieser Schockstarre rauskommt, indem dass man ein paar Schritte mit der Person geht. Also alles, was irgendwie in den Alltag passt, dass diese Person wieder ins Tun kommt. Und über dieses Tun kann man langsam ins Gespräch kommen und langsam beginnen, die erste Verarbeitung einzuleiten.
Also es gibt eben ja ganz unterschiedliche Fälle, in denen ihr dann helft. Was macht man jetzt bei Umweltkatastrophen, Murenabgänge, Hochwasser, hast du gerade eben schon gesagt? Was könnt ihr da machen?
Bei Umweltkatastrophen, Murenabgänge, Hochwasser geht es ja oft um Existenzen. Leute, die ihr Hab und Gut verloren haben, Leute, die vielleicht Familienangehörige verloren haben, fällt auch ein bisschen die Vermisstensuche unter Umständen hinein. Teilweise geht es auch darum, zu beruhigen. Hochwasser heißt nicht immer, dass die Leute draußen sind, sondern eingesperrt in den Wohnungen. Und sofern die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch gewährleistet werden kann, versuchen wir schon, diese Leute auch zu erreichen und zu beruhigen und Informationen weiterzugeben, was gemacht wird, dass sie nicht alleine sind. Und auch Informationen weiterzugeben, wohin sie sich wenden können, wenn sie die Häuser dann auch wieder verlassen können.
Ja, da müsst ihr euch ja eigentlich mit den unterschiedlichsten Themen auch ganz gut auskennen. Wie bekommt man diese Kompetenz? Gibt es dafür denn eine Ausbildung?
Es gibt eine Ausbildung, wir bieten die zweimal im Jahr an. Also eine Ausbildung dauert über 5 Wochenenden, wo einzelne Themen wirklich bearbeitet werden, beübt werden. Also es gibt dann Einzeltage, wo wir uns mit dem Thema Suizid beschäftigen. Es gibt einen Einzeltag, wo es wirklich um Trauer, Trauerreaktionen bei Kindern, bei Jugendlichen geht. Es gibt das Thema Großeinsatz, auch das ganze Thema rund um das Bestattungswesen. Also gerade die Krisenintervention lebt auch von den Informationen, die wir dann vor Ort auch wirklich geben können. Wir kommen immer wieder in Familien, die das erste Mal einen Todesfall haben und überhaupt gar nicht wissen, was jetzt zu tun ist. Und da ist es schon ganz hilfreich, auch einmal ein bisschen zu führen und anzuleiten, was jetzt die nächsten Schritte und was auch die nächsten Möglichkeiten sind.
Kann das grundsätzlich jeder machen, diese Ausbildung? Ist da jeder und jede dafür geeignet?
Jeder und jede ist nicht dafür geeignet, das muss ich leider vorausschicken. Wir sind offen für alle, die sich für das Thema interessieren, aber es gibt natürlich auch am Anfang, bevor die Ausbildung gestartet wird, Auswahlverfahren, wo ganz genau darauf geschaut wird, was bringen die Interessenten mit und gibt es vielleicht auch bei den jeweiligen Personenthemen, gibt es Sterbefälle, die noch nicht lange zurückliegen, gibt es noch Trauerreaktionen, gibt es irgendwelche Themen, die dann vielleicht auch gefährlich werden könnten, weil in der Arbeit, in der Krisenintervention muss man schon relativ gesettelt sein auch und die eigenen Themen, Belastungen und Umständen, die sich ergeben haben, einfach auch schon gut verarbeitet haben, damit man sich dann auch gut auf eine Betreuung einlassen kann. Da schauen wir im Vorfeld natürlich genau, damit wir nicht Leute in den Einsatz im Endeffekt dann schicken, die durch die Einsätze dann belastet sind, weil eigene Themen hochkommen.
Ja, man muss sich doch dann bestimmt auch schon gut mit dem Thema Tod beschäftigt haben. Und ich kann mir vorstellen, gerade so bei der jüngeren Generation findet das noch nicht so statt. Wie jung oder wie alt sind die Ältesten?
Nach oben hin gibt es mal keine Grenze. Die Jüngsten sind 25 Jahre. Das ist so unser Mindestalter, genau aus dem Grund, was du gerade sagst, dass man einfach schon sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, vielleicht auch schon eigene Erfahrungen dahingehend gemacht hat und schon ein Stück weit gesettelt ist. Und nach oben hin gibt es insofern keine Grenze, weil wir natürlich froh sind über ältere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch, die einfach schon in Pension sind und mehrere Einsätze vielleicht auch übernehmen können zu einer Zeit, wo andere noch arbeiten. Also unser Team ist wirklich bunt gemischt und ältere Personen treffen dann einfach auch für sich die Entscheidung, wann es dann auch irgendwann genug ist und wann sie auch von Seiten der Krisenintervention gut in den Ruhestand gehen können.
Ja, das nimmt einen bestimmt auch recht mit über die ganzen Jahre, wenn man das eine lange Zeit macht.
Kann natürlich schon passieren, wobei wir ganz gut auch auf die eigenen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen schauen. Also wir haben auch die Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen, die jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin immer konsumieren kann. Und nachdem wir auch viele Psychologen, Psychologinnen im Team haben, bieten wir auch teamintern Supervision an.
In Graz, wie groß ist denn da das KIT-Team?
40 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sich rein ums KIT-Team kümmern.
Würdest du sagen, damit seid ihr gut aufgestellt oder gibt es da eigentlich eher noch Bedarf an mehreren Fachkräften?
Ja, Luft nach oben ist immer, aber wir können momentan die Einsätze ganz gut abdecken. Nicht immer, manchmal kriegen wir natürlich auch Unterstützung von anderen Regionen oder unterstützen andere Regionen, aber die Einsätze, die reinkommen, decken wir schon zu einem großen Anteil an ab.
Wie viele Einsätze habt ihr denn überhaupt?
In Graz jährlich ungefähr 100 Einsätze.
Schon eine Menge, jeden dritten Tag ungefähr eine. Ihr leistet ja echt viel Arbeit und da steckt jeder auch viel Freizeit wahrscheinlich rein. Wird das bezahlt oder ist das komplett freiwillig?
Das ist genauso wie Teile vom Rettungsdienst absolut freiwillig, absolut unentgeltlich.
Das war ein Interview mit Bettina Galli-Magerl vom Kriseninterventionsteam Steiermark. Wir haben mit ihr anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes gesprochen. Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki. Jetzt hört ihr noch ein paar Veranstaltungshinweise von Jonas.
Symposium zu Frieden. Am 10. Dezember lädt die Grazer Initiative für Frieden und Neutralität zum Symposium Krieg und militärische Bedrohung gibt es friedliche Lösungen im Festsaal der Arbeiterkammer in Graz ein. Experten wie Professor August Pradetto und Stefanie Fenkart diskutieren über aktuelle Konflikte und Alternativen zu militärischen Lösungen. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter info@giffun.at. The Resistance Killed. Am 6. Dezember um 18 Uhr eröffnet im Forum Stadtpark die Ausstellung The Resistance Killed von Ren Aldrich. Das textile Denkmal, begleitet von einem Klangkilt aus Protestmitschnitten, setzt ein starkes Zeichen gegen Femizide und die gesellschaftlichen Bedingungen, die Frauen und queere Menschen unterdrücken. Ein Projekt, das Kunstaktivismus und Forschung verbindet und Widerstand sichtbar und hörbar macht. Ukrainisches Festival in Graz. Warten ist das Thema der Woche im Theater im Bahnhof, das gemeinsam mit Office Ukraine Graz das Festival Waiting For präsentiert. Seit 3. Dezember können Besucherinnen die Ausstellung Warteraum erkunden, in der die ukrainischen Künstlerinnen Kunstwerke schaffen und Geschichten über das Warten sammeln. Am Freitag, den 6. Dezember, gibt es eine Diskussion über die Erfahrungen von Unsicherheit und Stärkung und die Vorstellung des Buches Office Ukraine. Den Abschluss bildet am Samstag, den 7. Dezember, ein Abend mit Performances unter dem Titel Waiting State. Eintritt frei. Anmeldung für die Diskussionsrunde erbieten.
Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Die Wiederholung dieser Ausgabe hört ihr am Donnerstag um 7.30 Uhr und um 12 Uhr. Am Donnerstag hört ihr außerdem wieder die Stimmlagen, das österreichweite Nachrichtenmagazin der Freien Radios. Aus dem Studio verabschieden sich Jonas und Tamara. Wir hören uns.
Das war Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki.